tausendfach widerhallende Pfeifen und Rufen der Tiere, das laute Wuchern und Bersten der Vegetation hatte einen unüberschaubar großen, gewissermaßen koordinatenlosen Raum aufgespannt, und fraglos habe sie eine Art Furcht gespürt. So heißt es im ersten Teil des Romans »Die Holländerinnen« von Dorothee Elminger. Das Buch ist in der vergangenen Woche mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Dorothee Elminger, eine in den USA lebende Schriftstellerin aus der Schweiz, erzählt von einem Theaterprojekt im Urwald von Panama. Das unheimliche Dickicht des Urwalds wird zum Rahmen verschiedener beklemmender Geschichten. Es geht um die Konfrontation mit der unbegreiflichen Natur, um die Verlorenheit des Universums, um Angst und Gewalt in der Welt und im Innern des Menschen. Damit wird das Buch transparent für das, was viele Menschen in dieser Zeit beunruhigt und bedroht. Wenn auch nicht ausdrücklich darauf Bezug genommen wird, was uns derzeit so unheimlich umgibt, vom Klimawandel bis zu den Kriegen, sagt die Autorin in einem der vielen Interviews, die sie nun geben musste, trotzdem handelt mein Buch von der Gegenwart. Und wen wundert es da, dass auch der diesjährige Literaturnobelpreis einem Autor zuerkannt worden ist, der das Bedrohliche in der Gegenwart thematisiert? Es handelt sich um den Ungarn László Krasznahorkai, der in Berlin lebt. In seinen Büchern beschreibt er düster und rätselhaft davon, wie geradezu apokalyptische Bedrohungen in die Gesellschaft kommen. Und diese Bedrohung geschieht in Form zum Beispiel von einem Containerzug oder einem riesenhaften toten Wal, die durch die Lande fahren. In seinen Schriften wird Kritik am ungarischen Präsidenten Orbán erkennbar. Ein Roman spielt jedoch auch in Thüringen in Kreisen von Neonazis. Ob man mit Literatur politisch etwas verändern kann, wurde er in einem Interview gefragt. Seine klare Antwort: Nein, gar nicht. Beunruhigend ist, was in der Welt geschieht. Das bringen Elminger und Krasznahorkai in ihren Büchern zum Ausdruck. In sehr verschiedener Weise inszenieren sie das Unheimliche und das Bedrohliche, das uns derzeit angeht. Beunruhigend ist das und verunsichernd. Doch was tun? Auf diese Frage geben diese Bücher keine Antwort. Was kann uns helfen im Dickicht von Gewalt und Angst? Ich finde dafür Antwort im Jakobusbrief im Neuen Testament. Glaube ohne Taten ist tot, so einfach ist das. Das schreibt der Apostel in dem Abschnitt seines Briefes, der für die Predigt am heutigen Sonntag ausgewählt ist. Ich lese also aus dem zweiten Kapitel des Jakobusbriefes die Verse 14 bis 26. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Taten? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Taten hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen: Du hast Glauben und ich habe Taten. Zeige mir deinen Glauben ohne die Taten, So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Taten. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel tun's, glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Taten gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Taten, und durch die Taten ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht: Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Taten gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Taten gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Taten tot. Der Herr segne an uns dies Wort. Liebe Gemeinde, Glaube ohne Taten ist tot. Entscheidend ist also, dass wir ins Handeln kommen. Doch so einfach, wie das erst einmal klingt, ist es in Wirklichkeit nicht. Unsere Welt ist so rätselhaft und verworren, wie Elmiger und Krasnohorkai schreiben. Bedrohlich und beängstigend. Ich kenne viele, die sich darum zurückziehen und verschließen. Lieber nichts hören und nichts sehen, bevor die Angst in mir hochkriecht. Doch gerade durch unser Nichtstun wird die Welt um uns und in uns noch bedrohlicher. Die Bücher der beiden, die führen nicht zum Handeln. Bei Elmiger gibt es am Ende einen kleinen Hoffnungsschimmer, doch auch das ist keine Lösung. Und durchaus enttäuscht sagt Elmiger in einem Interview: Unser Scheitern im Umgang mit dem Klimawandel und die gegenwärtigen Kriege haben mich da sehr pessimistisch werden lassen. Vielleicht war das auch eine zu naive Vorstellung, dieser Gedanke, dass Wissen allein eine Veränderung bewirkt. Mit Jakobus möchte ich dem entgegenhalten: Die einzige Lösung ist, einfach ins Handeln zu kommen. Das Wissen allein, die Situation allein, selbst der Glaube allein, das macht uns nicht frei. Doch wenn wir das Gute tun, dann können wir auch Gutes erfahren. Wir werden nicht die ganze Welt verändern. Aber wir können uns verändern und die Menschen um uns gut anfangen, gut zu leben. Also einfach ins Handeln kommen. Doch da wird es gleich wieder kompliziert. Was kann ich denn schon tun? Jakobus macht es ganz konkret. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? Da helfen keine Ausflüchte und Bedenken. Wo es jemandem am Lebensnotwendigen fehlt, da ist unser Handeln angesagt. Kleidung, Nahrung, aber vielleicht auch Hilfe bei den täglichen Aufgaben, Arbeit, Kontakt zu anderen. Da können wir einfach ins Handeln kommen. Wir müssen es nur wirklich tun. Und das wird auch uns helfen. Denn Glaube ohne Taten ist tot. Manche werden jetzt sagen: Huch, das habe ich aber in der Kirche auch schon anders gehört. heißt es nicht bei Paulus und später dann auch bei Martin Luther so ungefähr, Werke ohne Glaube sind tot. Es kommt doch vor allem auf den Glauben an. Ich bin überzeugt, beides gehört zusammen. Wie die berühmten zwei Seiten einer Medaille. Glauben und Handeln. Eins kann nicht ohne das andere sein. Es hat immer Situationen gegeben, da musste die eine Seite besonders betont werden. Etwa bei Paulus und Luther, die sich gegen die Werke des Gesetzes richteten, dass man meinte, man könne durch Erfüllung von Regeln vor Gott hinkommen. Und dann muss man schon sagen, allein auf Glauben kommt es vor Gott an. Und das Zweite ist aber, das Handeln folgt dann daraus. Paulus schreibt nicht umsonst das hohe Lied der Liebe. Jakobus war die andere Seite der Medaille wichtig. Glaube ohne Taten ist tot. Er bringt ja auch noch zwei Beispiele aus den alten Glaubensgeschichten, Abraham und Rahab. Rahab war letzte Woche Predigttext, also wer da war. Für uns heute sind diese Beispiele eher schwierig, gebe ich zu. Aber ich bin der Überzeugung, gerade in unserer Zeit, in einer Zeit der tiefgreifenden Bedrohungen, kommt es auf unser Tun an. Darum kann ich mit Jakobus betonen, Glaube ohne Taten ist tot. Der Glaube muss sich ausdrücken, nicht nur in Worten, sondern auch in Taten oder, um in der Begrifflichkeit des Jakobusbriefes zu sprechen, in Werken. Und ich möchte jetzt ein kleines Experiment mit Ihnen machen. Dann werden Sie verstehen, was der Jakobus meint. Ich ersetze im Predigttext konsequent das Wort Werke oder Taten durch das Wort Liebe. Passen Sie auf, was dann geschieht. Der Abschnitt aus dem Jakobusbrief würde dann so lauten. Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Liebe? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Liebe hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Liebe. Zeige mir deinen Glauben ohne die Liebe. So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meiner Liebe. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Liebe nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Liebe gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seiner Liebe. Und durch die Liebe ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Liebe gerecht wird, nicht durch Glaube. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Liebe gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Liebe tot. Im Glauben das Gute tun. Vielleicht entsteht ja so ein Weg, der aus dem Dickicht der Bedrohungen herausführen kann. Im Buch von Dorothee Elmiger heißt es ganz am Ende, mit schwindeligen Augen sucht sie torkelnd den Himmel ab, als käme etwas von dort auf sie herunter. Dann sieht sie, wie sich weit vor ihnen eine schimmernde Öffnung in der Luft zeigt. Ein Riss, ein Spalt, ein flimmerndes, instabiles Portal. Was Elmiger damit meint, weiß ich nicht. Ich jedoch glaube, dass am Ende des Weges aus Glauben und Handeln die Verheißung steht. Gott kommt und wir können sein Reich des Friedens erwarten. So wie es in einem neuen Lied heißt, Liebe ist nicht nur ein Wort. Liebe, das sind Worte und Taten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir denken, bewahre euch in Jesus Christus.